Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
Schönen guten Morgen.
Hallihallo da draußen. Moin.
Moin.
Oh mein Gott. Welcome back, Nibras. Wir sind zu dritt. Leute, Freunde des Wochenendes und der Wochentage.
Mhm.
Mann, Nibras. Nudel
und
getränkt.
Morgens, ne?
Morgens. Ja. Udon gedippt. Steht Nibras wieder hier. Frisch aus Japan.
Ja.
Und,
ja.
Ja,
ich bin jetzt
sagen?
Nur noch eine Nudel.
Die alte Nudel ist zurück.
Ja.
In Ramen gebadet.
Genau, in Ramen gebadet. Ja. In Tempura geknuspert.
Paniert und frittiert, heiß wie immer.
Ja, Nibas, du kannst dir ja wahrscheinlich vorstellen, dass du gleich zumindest ein Mini-Anekdötchen erzählen musst. Egal, ob du viel, wenig oder gar nichts gekauft hast, du warst im Schallplatten-Wonderland. Wir freuen uns, dass wir es zu dritt hinter die Mikros geschafft haben. Zu Lost in Vinyl Folge 161, Freunde.
Mhm. Sehr schön.
Lasst euch das runtergehen wie heißen Sake.
Ja. Wie Glühbier.
Wie geht's euch? Ja, habt ihr alle Kaffee? Habt ihr bei den Kaffee?
Auf jeden Fall.
Nee, ich hab grünen Tee. Hm.
Natürlich.
Natürlich. Mich wundert es, dass du nicht im Kimono hier vor das Mikrofon getreten bist.
Genau, so ja, selbst stimmt. Geklöppelt.
Nee, ich hab einen selbst natürlich aus Versehen mitgenommen aus dem Hotel.
Ups.
Ach, Mensch. Passiert. Ups. Das passiert. Das ist überhaupt kein Problem.
Andere klauen Badelatschen.
Konntest du dann am besten die LPs für den Rückflug, konntest du darin einschlagen im Kimono.
Ja. Nee, ey, tatsächlich ist mein Bericht sehr lame, weil ich war leider nicht Platten kaufen in Japan. Ihr würdet mich jetzt erschießen sofort dafür, aber es hat sich einfach nicht so angeboten. Wir waren ja das erste Mal als Family mit Kind unterwegs und deswegen waren wir in Tokio zum Beispiel gar nicht in Shinjuku, wo ja zum Beispiel einige Plattenläden sind, unter anderem Disc Union, wo ich ja das Mal davor vor 5 Jahren war, was ja einer der geilsten Plattenkauferlebnisse war, die ich mich erinnern kann natürlich. Dann standen wir vor Tower Records in Shibuya und der Kleine war am Quengeln und brauchte sein Essen. Dann war es auch nicht der richtige Moment reinzugehen. Also ich will das jetzt nicht auf das Kind schieben, aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man mit dem Kind unterwegs ist, Platten zu kaufen. Das ist nochmal was anderes, als wenn man irgendwie nur zu zweit als erwachsenes Paar unterwegs ist. Da müssen wirklich dann ja alle Dinge stimmen, dass man dann die Stimmung hat, da reinzugehen.
Voll.
Und sonst waren wir nicht so viel in Großstädten unterwegs, viel auch in so kleineren Städten und auch ländlich und mit dem Auto und dann auch noch in der Okinawa-Region auf einer Insel. Und da gab es dann auch keine Plattenläden mehr. Also das war dann auch außerhalb der Großstädte nichts, was jetzt so einem andauernd begegnet ist. Deswegen kam es echt dazu, dass enttäuschenderweise ich keinen Schritt in den Plattenladen richtig machen konnte.
Nibas, das ist Next Level. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist die Askese des professionellen Schallplattensammlers. Ich meine, wer schafft das schon?
Ich wollte es auch sagen. Echt.
Das ist Next Level Shit. Das ist ganz großes Tennis. Und ich finde es gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, dass du es nicht aufs Kind schiebst. Denn wenn dein Kind in 24 Jahren diese Folge hört, wovon auszugehen ist, dann wird es sagen, super, ich war nicht schuld.
Ja. Nein, er war es nicht schuld. Ich hätte es natürlich noch auch krasser forcieren können. Man hätte auch sagen können, man geht jetzt irgendwo essen und kommt dann wieder zurück. Aber hab's dann nicht so forciert.
Ihr wart ja auch mit entsprechend viel Gepäck unterwegs und das muss man ja auch alles irgendwie mitkriegen, ne? Und man will die Platten ja auch nicht kaputt machen. Habe ich ja jetzt selbst in Amerika auch noch gemerkt. Also wenn du irgendwie einen Roadtrip machst, dann ist der Space begrenzt. Ne?
Mhm. Ja, das ist immer schwierig. Und wir haben eh sehr gequetscht, um da so zu dritt dazu zurechtzukommen mit den Koffern und so. Und dann, ich hätte es jetzt ehrlicherweise auch gar nicht gewusst, wo ich es reinquetschen soll. Man hätte eine Lösung gefunden, aber dann so 3,5 Wochen mit so einer Tüte immer rumlaufen, die man immer so verstauen muss, ist dann halt auch so ein bisschen, kann ein bisschen
vorne Kind, sein. Hinten Rucksack und dann so an der Seite immer so eine Plattentüte.
Ja, in der Hand so, genau. Ne?
Entschuldigung, bitte vorsichtig.
Nicht anrennen. Ich habe schon verrückte Sachen gemacht. Also wir haben in Peru irgendwelche krassen Vasen gekauft, die von irgendwelchen Ureinwohnern handgemacht worden sind. Die habe ich den ganzen Urlaub in so einer Tüte mit mir rumgeschleppt. Aber das wollte ich jetzt nicht wieder machen.
Es ist schon echt nervig. Ich hasse es auch, Schallplatten im Handgepäck im Flugzeug zu verstauen. Wenn du die dann so ganz vorsichtig oben in diese Ablage legst und dann kommt irgendwie der Typ, der gegenüber von dir sitzt und geht alle 2 Minuten an dieses Fach dran und ich denke mir immer, ich muss aufpassen wie ein Luchs, dass er da jetzt nicht irgendwie was gegenballert oder so. Ja.
Also das letzte Mal hatte ich die Platten auch gar nicht im Handgepäck. Wir hatten halt einen Schalenkoffer mit und ich finde, wenn man das da so taktisch klug die Kleidung reinlegt, dann das so einbettet, nochmal Kleidung drüberlegt, dann sind die im Aufgabegepäck fast schon besser aufgehoben als im Handgepäck. Aber ja, wie gesagt, also ich finde es angenehmer, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, man kommt zurück nach Tokio nochmal 3 Tage und fliegt von da nach Hause, dann hätte ich sicherlich versucht, nochmal in den Laden zu gehen. Aber wir sind dann ja dann wirklich von der Kleinstinsel, haben wir wieder den Rückflug angetreten und das war dann leider nicht drin. Aber ich bin ja so großer Japan-Fan, dass ich eh weiß, dass das nicht der letzte Trip ist. Von daher hatte ich da auch nicht so den Druck, wie wenn man denkt, ach, wann bin ich denn schon nochmal hier? Also ich kann mir vorstellen, dass ich in 5 Jahren irgendwann schon wieder in Japan bin, von daher.
Ihr wisst ja, Folge 500 von Lost in Vinyl findet in Tokio statt. Auf der Shibuya-Kreuzung und mit 1 Million extra angereisten Zuhörerinnen und Zuhörern. Ne?
Ja, also wenn wir das irgendwie mal hinkriegen würden, dass wir einen kleinen Ausflug machen. Ich meine, es gibt ja auch Direktflüge. Ich bin ja nicht so, ich habe ja kein Problem mit Langstreckenflügen. Ich finde das ja nicht so schlimm. Ich finde, das ist, gerade wenn man über Nacht fliegt, ist es eigentlich ganz geil. Man steigt so abends in den Flieger, knackt so fast den ganzen Flug und dann ist man schon da. Ja, lass mal drüber nachdenken.
Ich bin immer dabei, Leute, das wisst ihr ja. Ja, nice. Na gut, kurz und knapp. Japan mal eben abgehandelt, das schafft auch nicht jeder. Wollen wir denn ein bisschen nachlesen? Denn Nibras, obwohl du in Japan keine Platten gekauft hast, sind ja von dir einige Pakete zumindest bei mir angekommen. Und das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Deswegen hast du bestimmt ja auch was nachzulesen. Und ja, du sowieso, Christoph. Let's go?
Auf jeden Fall.
Na gut.
Die Nachlese.
Who's in? Wer hat noch nicht? Wer will was zeigen?
Also Nibras muss anfangen, oder?
Ja. Ja, okay. Ich kann ja nur ganz kurz als Start zumindest. Obwohl, nee, ich mach mal was anderes, was zu Japan passt. Auch wenn ich es nicht von dort mitgebracht habe. Das ist ein Album, was ich schon letztes Mal zeigen wollte, aber das hat dann zeitlich nicht mehr hingehauen. Weil das hat so ein bisschen Bezug zu der Reise jetzt, ohne dass das vorher so klar war. Das war ganz witzig. Das ist dieses Album. Ich zeig's gerade in die Kamera. Man sieht einen japanischen Obi und darunter ein, ja, wie nennt man das? Eine Illustration von einem japanischen Tempel. Dabei handelt es sich um das Album, wenn man es jetzt wörtlich spricht, Asakusa Light von Soichi Terada heißt der. Japaner.
Nie gehört. Natürlich. Nie gehört. Cool.
Ich natürlich auch nicht.
Und genau. Wieso hat das Japan-Bezug? Also das, es heißt nicht Asakusa, es heißt Asakusa, heißt dieses Viertel. Das ist ein Stadtteil von Tokio. Und wir haben da gewohnt, als wir jetzt in Tokio waren. Deswegen war das ganz witzig. Und in Asakusa gibt es den berühmtesten Tempel in Tokio. den Senso Chi heißt der, glaube ich. Und das ist der, glaube ich, der hier auf den Bildern zu sehen ist. Da ist nämlich auch so eine super hohe Pagode. Und das ist das, was man hier sieht. Und was cool ist, wir haben nämlich direkt am Tempel gewohnt. Und wir sind immer auch abends, wenn wir zurückkamen, egal wo wir waren, dann durch den Tempel zum Hotel gelaufen. Und deswegen haben wir den Tempel eigentlich fast immer nachts gesehen. Und das war eh geiler, weil dann war fast niemand da. Tagsüber war der völlig überlaufen. Und da sieht man den ja auch eher nachts. Also passte das ganz gut.
Und die hast du vorher gekauft?
Ja, die habe ich vorher gekauft.
Aber nicht ohne den Bezug zu haben. Das war jetzt Zufall. Also.
Ja, genau. Also es war jetzt so, dass als wir geguckt haben, wo wir da schlafen, ist mir einfach Asakusa, einfach direkt der Begriff so aufgefallen, weil ich das kannte von dem Album. Und dann so ein bisschen ist es darüber gekommen, dass wir dann dort das Hotel auch gebucht haben, weil ich dann den Stadtteil vorher kannte ich den nicht. Der ist ein bisschen nördlich von, wie heißt nochmal das Viertel, Sven, wo die ganzen Gamer sind und Elektrogeräte. So,
Harajuku.
Nee, das ist nicht Harajuku. Das nicht? Ist noch was anderes.
Ja. Ach so, nee, das ist das ja heißt das Manga-Viertel.
Ja, ja.
Egal,
fällt es gleich ein. Ja. Das ist auf jeden Fall nördlich davon. So nördlich waren wir letztes Mal nicht, als wir in Tokio waren. Und das war richtig geil. So, jetzt zur Musik. Also Platten kann ich rausholen, sind aber nicht sehenswert, weil schwarz. Das ist der einzige Wermutstropfen hier dran. So, dieser Soichi Terada ist eine 90er-Jahre-Elektromusik-Legende aus Japan. Hier sieht man ihn, glaube ich, auf dem Obi auch noch mal so als jungen Dude in seinem Studio. Und der ist tatsächlich berühmt geworden dadurch, dass der auch Game-Soundtracks gemacht hat. Nämlich zum Beispiel von dem, ich glaube, das ist ein Nintendo-Spiel, Ape Escape. Das sind so Affen mit so einer, mit so einer Warnlampe auf dem Kopf.
Ja, kenne ich.
Wenn man es googelt, kennt man das.
Name kenne ich.
Und die haben damals so jemanden gesucht, der so ein bisschen in die Richtung, ich glaube, das ist schon fast so ein bisschen Drum and Bass, aber auch so mit so Chiptunes elektronisch irgendwie so Musik gemacht hat und haben ihn dann irgendwie gefragt, ob er Bock hat, einen Game-Soundtrack zu machen. Und der ist irgendwie wohl sehr, ja, in Insiderkreisen zumindest sehr gefeiert worden. Und darüber hat er so einen gewissen Legendenstatus zumindest in dieser Game-Branche erreicht. Und dann hat er jetzt, glaube ich, von wann ist das Album? 2021, meine ich. Nochmal ist er nochmal ins Studio gegangen und hat so ein komplettes Album gemacht. Das klingt nicht wie Game-Soundtrack. Das ist was anderes. Das ist, ich würde es mal nennen, sehr entspannte, relativ trockene, aber chillige Techno-Musik, die man so mal auch auflegen kann, ohne da, also das, ich würde ja jetzt, glaube ich, nicht zu in den Club gehen, sondern sie ist schon sehr entspannt. Ich würde es jetzt auch nicht so mit dem Level vergleichen wie jetzt das Tren-Album, was wir zuletzt besprochen haben, aber so von der Chilligkeit schon. Aber es hat so einen hausigen, funkigen Einschlag, wenn man das so nennen kann. Die Beats sind so relativ repetitiv, aber dadurch auch irgendwie so ein bisschen treibend irgendwie. Ich kann das ganz schwer beschreiben, aber es ist irgendwie sehr, sehr, mir macht es richtig Spaß, mir das anzuhören, ohne dass es jetzt einen so an, ja, an, also ich finde das ganz schwierig bei Techno ja auch dann so zu differenzieren zwischen das, was man jetzt im Club hört und das, was man zu Hause hört. Das ist definitiv, was man eher zu Hause hört aus meiner Sicht. Oder bei einem Day-Drinking-Event mit einem freshen Cocktail in der Hand, vielleicht an der Beachbar oder so, aber das würde ich, glaube ich, nicht abends im Club hören wollen, so sagen wir mal so.
Da bin ich aber gespannt drauf.
Und der Typ ist echt gefeiert, also eine ziemliche Legende. Wenn man den so bei YouTube sucht, dann findet man irgendwelche Sets, wo die Leute drunter schreiben, also der Typ ist so geil und hat so ein geiles Händchen für gute Musik und so. Und ja, ich finde den auch sehr, sehr gut. Einer meiner aktuellen Lieblingskünstler, mein Freund Pizza Hotline, feiert den ja auch so sehr. Steckt den ja in die... Ja, Pizza Hotline ist ganz witzig. Geht ja auch momentan durch die Decke. Also wird immer mehr ernst genommen als Produzent. Also auch wenn der Name Quatsch ist, ist er, glaube ich, kommt er langsam aus dieser Meme-Zone auch raus. Aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, glaube ich, für Kenner war das eine große Sache, dass dieser Soichi Terada nochmal dieses Album gemacht hat. Und ich finde es richtig cool und wollte es jetzt nochmal unbedingt zeigen, weil es eben diesen Japan-Bezug hat. Und ich finde auch, dass, also klar, die Platten sind leider schwarz, aber dieses Cover sieht einfach so wunderschön aus, finde ich.
Mega. Ja, ist wirklich sehr schön.
Und habe ich auf dem Obi oben das Rush Hour Label erkannt?
Ja, richtig.
Das heißt, ist das ein Exclusive jetzt aus dem Laden, oder?
Das habe ich über HHV einfach bestellt.
Ah, okay.
Aber die machen ja manchmal Exclusives, ne, bei Rush Hour.
Vielleicht und auch hat so HHV das importiert, oder was?
Also es war normal, für einen normalen Preis zu kriegen. Okay. Ich glaube, ich habe nicht mehr als 30 Euro dafür bezahlt. Weiß ich nicht, wie das zustande kommt. Damit habe ich mich nicht beschäftigt.
Interessant. Also die Rush-Hour-Typen, die haben ja den ein oder anderen japanischen Artist mit Exklusivveröffentlichungen kredenzt, sage ich mal. So unter anderem auch dieses NDI-Album von Haruomi Hosono, was ja über die Rush-Hour-Leute aus Holland, also weltweit, dann geschippt worden ist. Das ist schon richtig cool eigentlich. Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, dieses Ape Escape Spiel ist für die PlayStation 1 erschienen und aus dem Jahr 1999. Umso gespannter bin ich auf den Sound, weil ihr wisst ja alle, ich bin ein Game-Music-Fan, aber dann eher so dieser Chiptune-Bereich Anfang der 90er und diese PlayStation-Geschichten Anfang der 2000er, das ist nochmal so ein anderer Style. Ich habe ja die ein oder andere Sache auch hier im Regal stehen. Das geht dann oft auch so rein in diesen Bereich, so ein bisschen ethno-mäßig oder so ein bisschen New Wave-mäßig, genau, New Age, das Wort habe ich gesucht. Und wenn du jetzt sagst, es ist aber ein ganz anderer Sound, der Typ hat sich hingesetzt und das hat gar nichts mit Game-Musik zu tun, bin ich trotzdem gespannt auf den Sound.
Ja, es gibt dann zum Beispiel auch, ich schicke den Link mal kurz rein, kann man gerade auch bei HV bestellen, ist dann auch, glaube ich, dieses Jahr nochmal gekommen, eben Songs von diesem Apes Escape Game, glaube ich, als nochmal auf Platte.
Ah ja.
Da sind irgendwie 6 Tracks drauf und gibt's auch bei HHV gerade. Mhm. Das klingt anders aus meiner Sicht als jetzt dieses Album. Dieses Album ist ja neu. Mhm. Ist auch noch ganz normal für schmale 23,99 bei HHV zu kriegen. Ich kann's wirklich nur empfehlen. Ich find's wirklich super cool. Mir macht's richtig Spaß. Das finde ich das ist jetzt eben keine Rarität, wenn es dann noch zu kriegen ist, aber ich finde es wirklich eine wirklich coole Sache. Und ich habe mir auch ein paar Mixe von ihm mal angeguckt auf YouTube oder im Hintergrund laufen lassen. Und ich finde, der hat wirklich ein sehr gutes Händchen für gute Musik.
Ja, ist ja auch total positiv, dass meine Platte noch käuflich zu erwerben ist, die wir hier besprechen. Und dann noch für so einen Kurs, also ist ja mega.
Ja, und cool, dass der Typ offensichtlich jetzt so einen zweiten kleinen Fame hat, vielleicht sogar eine zweite kleine Karriere, wer weiß. Vielleicht hat er ja Blut geleckt und macht weiter. Ja.
Ja. Ich muss mich, glaube ich, nochmal korrigieren. Ich glaube, ich würde es auch mehr als Hausmusik einordnen und nicht als Techno. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen. Ich glaube, der war früher mal eine Techno-Größe, so in den 90ern in Japan. Dann hat er seinen Game-Soundtrack-Kram gemacht und jetzt war das eher, ich würde es eher hausig nennen. Mhm. Nicht Techno. Mal ein bisschen korrigieren.
Die großartige Lost in Vinyl Playlist wird euch alle retten da draußen, liebe Freundinnen und Freunde. Klickt euch einfach rein und hört diesem Artist zu, was Nibras da so ausgewählt hat. Ja. Mhm. Cool. Who's next?
Ja, sehr cool. Machen wir
weiter.
Christoph.
Egal. Mach mal. Ich habe ganz wenig heute. Ich muss ein bisschen sparsam sein.
Ja, ich habe ganz wenig für die Nachlese und so eine richtige Nachlese ist nicht. Ich mache einen Nachlesen Fast Wine. Es ist aber im Endeffekt wieder was Positives. Also du musst jetzt mit den Jingeln echt aufpassen.
Okay, Nachlese Fast Wine. Das ich überleg mal. Ich glaube, 10er passt immer.
Okay. Also es geht um eine Schallplatte, die von mir hier on air öffentlich bezeichnet wurde als Platte, die ich auf gar keinen Fall bestellen werde.
Oh mein Gott, was ist es denn? Ach so, ach ja, ich sehe schon.
So, und ich habe es dann natürlich doch getan, weil ich gemerkt habe, dass meine Entscheidung falsch war. Und es war natürlich relativ schwierig, genauso wie mit, sagen wir mal, der neuen Billie Eilish, bei der ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass die letzten Freitag schon rausgekommen ist und ich irgendwie dachte so, okay, da kann man noch, das ist, keine Ahnung, wie auch immer. Ist aber nicht Billie Eilish, sondern ist die neue Platte von Kacey Musgraves.
Yes.
Und ich glaube, Sven, wir beide haben darüber gesprochen, dass wir von den Vorab-Singles nicht so beeindruckt waren und dass der Sound ein bisschen zu glatt ist und so weiter. Und jetzt habe ich das Album ungefähr eine Woche lang jeden Tag dreimal aufgelegt, so ungefähr. Und muss sagen, dieser glatte, unglaublich perfekte Sound gefällt mir so dermaßen gut, dass ich das echt, ja, das ist schwierig zu beschreiben. Also ich bin richtig drauf hängen geblieben und ich finde das Album ganz toll. Parallel habe ich ihr auf Insta quasi jeden Tag zugeguckt, wie sie durch Europa tourt und wie sie unglaublich tolle Bilder postet jeden Tag und offensichtlich sehr viel Spaß hat mit ihrer Band. Und dann noch jetzt diese Ausgabe bekommen zu haben, die extra beziehungsweise direkt aus Kanada mir mitgebracht wurde. Denn es handelt sich um dieses Teaser-Cover.
Die Nackedei-Version, sag's doch.
Genau, die Nackedei-Version, womit sie das Album vor ein paar Monaten geteasert hat bei Insta, wo sie quasi komplett nackig auf der Wiese liegt.
Ja.
Und
mach mal die Folie da ab, das, man sieht ja gar nichts hier bei dem Licht.
Man sieht gar nichts.
Jetzt wollen wir natürlich auch. Die Person in voller.
Ja, das Licht genau. Ist natürlich wirklich. So. Total schön gemacht, weil dieses Deeper Well, also so wie das Album heißt, das ist hier so ein ausgestanzte
Foil, wie nennt man das?
Ja, Foilprint. Also, richtig Foilprint vielleicht, Foil weil Stamp, es ist ja nach außen, ne? Foil Stamp. Und auch hinten gibt es so kleine Stamps hier, das könnt ihr vielleicht in diesem Licht ganz gut erkennen.
Ja.
Und dann gibt es noch ein sehr sinnliches Bild innen drinne, sie auf ihrem Pferd oder auf irgendeinem Pferd, wer auch immer.
Das wird sie sein, ne? Aber es sieht mehr auch ein bisschen aus wie so ein Esel. Also da
wir einigen uns auf Muli.
Und sie ist nicht nackt auf dem Pferd. Das ist natürlich Stilbruch hier, ne?
Ja, also
sie hat sehr enttäuschend.
Sie hat zumindest
als Pferd ist nackt.
Ein Negligé. Ja, das Pferd ist nackt, das stimmt.
Ja.
Naja, jedenfalls. Das Ganze erschien bei MCA Nashville. Sie ist ja quasi, sagen wir mal, die unprätentiöseste Country-Musikerin, wenn es darum geht, inhaltlich jetzt nicht diesen Mainstream-Country-Kram irgendwie am Start zu haben. Und das verfolgt sie auch hier total schön. Und die Kombination aus diesem wunderbaren Cover und der Farbe.
Jetzt bin ich gespannt, weil der Christoph hat im Vorfeld schon gesagt, dass die schön ist.
Ich finde sie sehr schön. Das ist so ein richtiges, ja, so ein Milky Beige. Also vielleicht wollten sie sogar noch was rein. Okay, jetzt sieht man nur ein Clear, ne, bei euch.
Ja, Milky Beige. Ja, man sieht ein Clear.
Milky Beige. Das
ja, es ist in echt so wie das Label eigentlich.
Ah ja. Ah ja,
aber
okay.
Es ist in dem Licht tatsächlich überhaupt nicht zu erkennen.
Also ich finde sie schick, aber ich habe gedacht, du hast jetzt was Blätter dir besorgt oder so.
Ja. Nee, es kam mir bei der Version hier kam es vor allen Dingen aufs Cover an. Da ist das Cover die Rarität und es ist noch als Gimmick
die Rarität.
Farbiges. Ihr seid so arschgeil.
Nein.
Farbiges Vinyl. Du bist dran, Sven.
Nein, ich will noch zwei Worte zu dem Album sagen. Du hast mich ja auch versucht, noch ein bisschen anzufixen mit Deeper Well. Und ich habe die ja auch in Kalifornien noch gehört, weil da fing es ja an. Du hast erst gesagt, guck mal bei Target, was die so haben. Es gab ja unheimlich viele Versionen. Und ich finde die du jetzt hast, auch wirklich insgesamt besser als die ich dir hätte von Target mitbringen können. Die war nämlich nur mit dem Standardcover, wo man ja die Kacey mit so einem Wind im Haar so relativ von vorne in so einem Porträtshot sieht. Und die Version war halt eine Split. Und das war so die langweiligste Split, die ich je gesehen habe. Irgendwie schwarz auf der einen Seite und ein dunkles Braun auf der anderen Seite.
Ja, ja.
Also wirklich gar nicht sehenswert. Und deswegen.
Den Libra selbst überhaupt nicht.
Ja, ja. deswegen muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, du hast jetzt einen guten Griff gemacht und das Nackedei-Cover ist auch nett. Das Album ist mir zu glatt. Ich bin ganz, ganz offen. Also
ich
konnte noch nicht connecten. Und ich finde es aber, es fiel mir gerade so ein. Wir hatten ja auch viel über diese, sag ich mal, Bewegung zum Country im Pop so ein bisschen gesprochen, nicht viel, aber kurz. Und während irgendwie, keine Ahnung, Beyoncé und hier, wie heißt sie, die Big Thief-Sängerin und alle irgendwie sich Richtung Country gerade begegnen. Genau, Adrian Lenker. Und wenn das irgendwie so als Pose gerade sieht, überall, alle machen so ein bisschen Country, hat Kacey Musgraves sich noch ein kleines Stück weiter weg bewegt. Obwohl, das wäre auch zu viel gesagt, weil Country in den USA ist ja einfach auch ganz, ganz breit und ganz, ganz groß. Und da gibt es sicher noch jede Menge andere Artists, die sich in ganz, ganz glatt produzierten Popgefilden befinden. Ja.
Das auf jeden Fall. Aber diese, ich sag mal, da sind 2, 3, 4 so herausragende Songs, die also zum Stichwort Songwriting einfach kaum zu überbieten sind und dann natürlich super produziert sind. Insgesamt hast du recht. Ich würde sagen, sie bewegt sich tatsächlich weiter weg vom Country hin zu so einem Pop-Ding. Mhm. Und ist dementsprechend natürlich auch gewachsen, denke ich. Ich kann mich gut erinnern an die Diskussion auch im Slack vor ein paar Monaten, als ich das Debüt nochmal gezeigt habe, das bei VMP nochmal rauskam.
Same Trailer, Different Park heißt die, ne?
Same Trailer, Different Park, einer der besten LP-Titel aller Zeiten übrigens. Und dass da viele Leute auch eher geschmunzelt haben und gesagt haben, sorry. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass es jetzt so angekommen ist. Und ich Asche auf mein Haupt, nehme es offiziell zurück, dass ich auch nur in Frage gestellt habe, dass das neue Kacey-Album vielleicht nicht so gut ist.
Also für mich ist Golden Hour sozusagen so dieser Peak gewesen, wo man dieses Country und Pop im Hybrid-Modus so in Perfektion hatte. Deswegen mag ich das Album auch total. Und Deeper Well ist jetzt so wieder ein bisschen abwärts Richtung zu viel Pop, so, ne?
Ja. Genau. Obwohl ich dir dann nochmal Pageant Girl empfehle, das ist ein Album von ihr, was ich auch lange hab links liegen lassen und ist auch super.
Ja, ich find's cool, ich find sie auch cool und die hat ja auch wieder Grammys gewonnen ohne Ende, glaube ich, jetzt und ich find's irgendwie cool, dass sie auch so erfolgreich ist. Das ist ja auch wirklich eine Person, die ist ja auch jetzt keine 20 mehr und ist da wirklich noch ganz vorne mit dabei. Das finde ich richtig cool. Ja.
Ja.
Und ich gebe dem Album auch nochmal eine Chance. Such mal weise ein, zwei von diesen super Songwriter-Songs aus.
Ich suche sie weise aus.
Ja, genau. Achso, eine letzte Frage zu dem Album. Hat die jetzt irgendwie so einen Duft? Einige Plattenversionen haben ja irgendwie so Scented irgendwas. Scented Stickers, Scented Labels, irgendwas war da. Das muss ich mal eben nachgucken sonst.
Soll ich jetzt hier live
on riech riechen? Riech an dem Cover, ja.
Du musst an dem Pferd riechen.
Ich tue Warte. Das mal, Freunde.
Ja, Apfel.
Pferdeapfel, ja.
Nee, ich kann nichts riechen.
Also,
ich Deeper Well. Ich will es jetzt nicht komplett übertreiben hier.
Scented Sleeves sind das, Christoph. Steht hier überall. Ach. Deeper Well with Scented Sleeves. Schnüffel am Sleeve, los.
Das hebe ich mir für nachher auf.
Na gut.
So.
Aber wenn die jetzt nach Pferdeapfel riechen, dann...
Es macht es nicht besser, dass du das nachher machen willst.
Oh mein Gott, Freunde.
So. Dann mal zurück zum Tagesgeschäft.
Genau. Ich bringe eine Nachlese, das ist ganz witzig, weil ich wusste, dass ich diese Platte haben werde. Ich habe auch schon im Podcast davon erzählt. Das war während du im Urlaub warst, Nibras, und Christoph hat sie auch schon gezeigt. Ich mach's nur noch ein bisschen zur Komplettierung. Und du hast sie vielleicht wahrscheinlich jetzt auch gleich. Nibras hatte ja 2 Versionen bestellt vom neuen Kruan Bing Album, was der Christoph hier schon gezeigt hat. Und ich habe ja im Podcast schon gesagt, ich werde mir eine von Nibras erhaschen. Und wir können es ja gleich. Nibras hat die gleiche Version behalten, die du auch hast, Christoph. Die schönste. Aber
weise.
Weise. Wie heißt die nochmal bei dir, Nibras? Da steht auf dem Sticker.
115 irgendwas, oder?
Ja.
Element 115.
Eine der schönsten, optisch schönsten Schallplatten des Jahres. Und die zweite Version, die Nibras bestellt hatte, war die Soleil Vinyl. Das ist, glaube ich, das Indie Exclusive. Hast du die mal gesehen, Christoph?
Ja.
In echt?
Naja, also bei Insta, ja.
Ja, ich zeig's dir
also,
mal.
Ich weiß, wie sie aus. Ich habe also die, das Mockup kannte ich natürlich schon, aber ich habe sie auch so gesehen. Freut mich sehr, dass ich sie jetzt mal sehe. Oh, die ist aber geil. Ja,
die ist auch schön, ne?
Ja, sehr schön.
Aber nichts gegen eure 115er. Die finde ich noch schöner.
Das sind beide sehr schön einfach.
Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen, weil die tolle Sache finde ich ja, dass sie das Cover ja jeweils der Version so ein bisschen angepasst haben. Und dementsprechend, finde ich, funktioniert das dann auch mit verschiedenen Farben.
Mhm. Aber wie du schon sagtest, Nibras, vor ein, zwei Tagen, da haben die, also insgesamt, Kuan Bing richtig abgeliefert mit diesem Release, ne? Also mit den Versionen.
Ja, ist halt super geil.
Die ist also, so schön. Die ist so schön. Zeig mal hoch. Ja. Ja, wir haben ja letzte Woche schon oder so oder vorletztes Mal über das Album gesprochen, aber was sagst du denn, Nibras, insgesamt?
Ich find's mega. Ich find's einfach sehr, sehr, sehr bindend. Ich habe dann keine Lust, das auszumachen, bis es nicht einmal durchgelaufen ist irgendwie. Also das ist wirklich sehr gelungen. Einfach ein Hit. Also ich mir fällt das jetzt wirklich schwer, das jetzt auch so einzuordnen, in was mir jetzt gerade besser gefällt oder schlechter gefällt. Die sind einfach so solide, gut. Klar, vielleicht denkt man sich irgendwie so, ja, wann kommt mal ein bisschen was Neues irgendwie? Also wann entwickelt sich der Sound mal nochmal irgendwo hin? Oder ist es so immer wieder in die genau gleiche Richtung? Also das Album schlägt ja genau in die Kerbe, die es bisher, die Musikrichtung von denen ja immer getan hat. Mhm. Ohne da jetzt irgendwelche Ausreißer zu haben. Aber es ist trotzdem schön und macht Spaß. Und
super, super, ja.
Der Sound von denen ist ja einfach unique irgendwie. Die haben es ja wirklich geschafft, dass die mit, ich will ja mal nicht sagen mit einfachen Mitteln, aber es ist ja am Ende trotzdem irgendwie ruhig. Es gibt wenig Vocals, es stehen die Instrumente im Vordergrund. Aber immer so ein bisschen dieser säuselige Gesang dabei, wie so ein ganz leichter ein Personenchor aus dem Hintergrund, das ist irgendwie, ja, hat es einfach gepackt, deinem Kopf so anzukommen und immer wieder so einen Knopf zu drücken, wenn das abläuft, dass man denkt, ja, schön, schön, einfach schön, wie so samtweicher Sound, das kriegt kein anderer hin in der Art und deswegen finde ich es auch, wenn man so unique ist, nicht schlimm, wenn es jetzt nicht irgendwie so sich krass weiterentwickelt.
Ich habe gerade gedacht, ob das ein Kompliment ist, wenn man sagt, eine Band wie eine unendliche Spotify-Playlist oder wie Online-Radio klingt immer gleich und hört nie auf.
Ey, aber ich würde mal sagen, die KI wird bald kein Problem haben, einen Krang Bing-Song herzurichten, weil ich glaube, das Rezept ist einfach, quasi nachzubasteln, ja, also du brauchst irgendwie so diese prominenten Gitarre, Bass, Vordergrund, im Hintergrund diesen säuselnden Gesang dabei und dann wird die das schon irgendwie imitieren können, natürlich nicht so, dass man vielleicht 100% drauf reinfällt, aber ich könnte es mir vorstellen, aber ich finde, wenn etwas simpel gemacht ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist, sondern es gibt andere Bands, die haben 10 Instrumente und 5 Musikrichtungen in einem Song gemischt. Sven, du weißt, wovon ich rede. Wir haben da so ein Album ja auch zuletzt gehört, wo wir gedacht haben, das ist einfach zu viel. Das ist überladen. Also Komplexität ist nicht gleich Qualität oder sowas. Also überhaupt nicht. Korreliert überhaupt nicht miteinander.
Ja.
Also diese drei, die machen schon einen Sound, der ist so unique. Du hast es gerade gesagt. Viele Leute haben jetzt gesagt beim neuen Album, also gerade auch Leute aus keine Ahnung, Radiolandschaft oder sonst irgendwas, dass natürlich klar, es klingt alles ein bisschen gleich, es ist wie aus einem Guss, trotzdem, wie gerade schon erwähnt, es ist perfekt, es ist ein perfektes Album, wenn man es so möchte, es float so nebenbei. Ich habe es jetzt gerade wieder ein paar Mal auch empfohlen, der letzte Mensch, dem ich es empfohlen habe, sie meinte auch, es klingt erstmal alles gleich, aber es ist total schön. Und
Für mich ist es einfach so, sie sind natürlich wieder bei ihrem Stammsound irgendwie angekommen, aber auch, so wie bei Casey eben, wesentlich, nee, das sage ich jetzt nicht.
Sag mal.
Also, nein, erwachsen, das ist dieser Scheißbegriff, wenn man sagt, so eine Band veröffentlicht das vierte Album, jetzt sind sie endlich erwachsen, aber das will ich so eigentlich gar nicht sagen, sondern ich finde es total cool, dass sie immer noch das machen, womit sie eigentlich angefangen haben, aber das Ganze so mit so einem Tweak, dass ihnen offensichtlich selber so viel Spaß macht und sie so viel
Also sie sind noch nicht alt.
Da nach wie vor mit reinbringen.
Ja, sie sind noch nicht alt genug, aber ich hatte jetzt zum Beispiel über das neue Pearl Jam Album gelesen, haben wir ja auch noch nie drüber gesprochen hier, aber ich habe da mal reingehört. Wenn man so zu dem zurückkehrt, womit man erfolgreich war oder was man lange Zeit gemacht hat oder was dein Erfolgsrezept ist, dann gewinnst du keine neuen Fans mehr dazu irgendwann. Und du sprichst auch vor allem keine, was weiß ich, jüngere Zielgruppe nochmal neu an und sorgst dafür, irgendwas Tolles zu machen, sondern wenn du so bei deinen Leisten bleibst, so dann, sie hatten halt geschrieben, so mit dem, um den Vergleich nochmal zu Ende zu bringen zum neuen Pearl Jam Album, Pearl Jam halten die Stellung sozusagen, ne? Also, und das könnte man ja über Cran Bing an der Stelle vielleicht ein bisschen sagen, obwohl sie natürlich lange nicht so ikonisch und lange im Geschäft sind, aber.
Aber es geht ja auch nicht darum, bei Musik immer wie in der Industrie, immer irgendwie wachsen zu müssen und neue Fanbases erschließen zu müssen und ich will jetzt nicht sagen, Beyoncé hat sich jetzt irgendwie Country strategisch ausgesucht, um da nochmal irgendwie so einen Hit zu landen, weil sie vielleicht mit dem Soul R&B Sound nicht nochmal so erfolgreich gewesen wäre. Aber manchmal wirkt das ja schon so, dass dann irgendwie ganz bewusst gesucht wird, wie kann man ein Erfolgsrezept kochen. Das ist auch völlig okay. Also wenn man da irgendwie Bock hat und sagt, ey, ich hab mal Bock, einfach mal was ganz anderes zu machen, ist auch voll cool. Aber es ist genauso völlig in Ordnung zu sagen, ey, das ist der Sound, der mir am meisten Spaß macht. Am Ende sind das ja Leute, denen das erstmal selber Spaß machen muss. Und ob uns das auch gefällt, das ist ja dann ein netter Beieffekt. Aber es ist auch völlig okay, wenn eine Band sagt, wir machen jetzt was komplett anderes und ist mir scheißegal, ob euch allen das nicht gefällt. Wir wollen, dass es uns Spaß macht. Am Ende des Tages muss es denen gefallen. Und deswegen finde ich es auch völlig okay, wenn man nicht immer wieder versucht, neue Leute zu catchen, sondern
absolut.
Die sind ja auch erfolgreich genug und haben eine riesen Fanbase. Und wenn man da irgendwie mit zufrieden ist, und dann können ruhig ein paar Hater sagen, ich will, oder nicht Hater, aber die Stellung halten hat ja auch so einen negativen Beigeschmack, wenn man sowas sagt. Man traut sich nicht oder so, man traut sich nicht einen Schritt nach vorne, sondern man hält die Stellung. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, finde ich, kein wertendes Argument, wenn man
das
so sagt.
Ja, also ein bisschen negative Konnotation hat das stimmt. Ich sehe es genauso wie du. Natürlich muss man sich als Band nicht verändern und macht es für sich im Allgemeinen. Und ganz oft gibt es diese Marketing-Moves, wie du gesagt hast, gucken, dass wir da irgendwie noch mal was Besonderes machen. Klar, aber es gibt auch Leute, die sagen, was ist mit meinem eigenen künstlerischen Anspruch oder so, die möchten sich weiterentwickeln. Ich denke, das kann man auch an der Stelle nicht unbedingt pauschalisieren. Aber na klar, also ist eine spannende Diskussion. Und ich habe so einige Alben schon von X, Y und Z, von vielen, vielen Bands, wo ich mir gedacht hätte, wären sie mal bei dem geblieben, was sie können. Das kennen wir ja alle, ne? Wenn man dann irgendwie was Neues hört und sich denkt, okay, Leute, macht nicht einen auf Krampf oder so, ne?
Ja. Das ist der springende Punkt, dass man halt auch ganz oft denkt, so, ja, okay, die Kritik findet's cool, dass ihr was Neues macht, aber bitteschön, nein. Ich will das haben, was ihr immer gemacht habt.
Ja, aber schön, cool. Ich denke, hier sind wir einer Meinung und dazu noch so schöne Vinyl-Versionen, die wollte ich noch mal kurz zeigen, weil ich war ja ein bisschen neugierig, weil die jetzt auch hier so lange bei mir im Wohnzimmer stand, wie die dann aussah. Ja. Cool, sind wir raus aus der Nachlese? Wer hat was? Wie machen wir weiter?
Ich kann noch was zeigen. Da wir ja gerade bei sehr schön aussehenden Platten waren, ich zeig jetzt was, wo ich der Meinung bin, das sind die geilsten Platten, die ich zumindest dieses Jahr gekauft habe, vielleicht sogar auch letztes Jahr.
Krass.
Das sieht so krass aus. Ich hol das mal raus. Wir sind wieder ein bisschen im Nerd-Sektor. Zeigt auch dieses Cover.
Geil. Das sieht ja geil aus.
Das ist also ja auch eine Mondbasis, oder was ist das?
Ja, das sieht irgendwie aus wie irgend so eine, keine Ahnung, Basis auf irgendeinem Exoplaneten und daneben nochmal irgendwie so ein anderer Planet, irgendein Raumschiff. Genau, das ist ein Album von Convection. Habe ich mal vor Jahren eins gezeigt.
Ich hätte wetten können. Ich habe diesen Namen gesucht.
Spaceship vorne drauf, genau. Ja, ja. Mhm. Erschienen bei Artless oder Mojuba. Ich weiß immer nicht, ob der sich Mojuba Records nennt oder Artless. Das ist so ein amerikanischer Produzent. Das ist leichter einzuordnen als eben, das ist so Dub-Techno, kann man sagen. Also auch entspannt, aber geiler Sound. Und ich bin immer sehr fleißig, wenn Mojuba Records oder Artless Newsletter kommt, weil das ist quasi, wenn Convection Musik erscheint, dann irgendwie immer nur bei denen. Und ich finde den einfach sehr geil. Ich mag diesen Sound. Ich finde, das hat auch so eine leichte Spaciness ist da drin, was auch immer so zu den Covern auch dazu passt. Also wenn man irgendwo auf dem Exoplaneten Dubtechno hört, dann seine Musik wahrscheinlich. und die, das ist ein Doppelvinyl und die Alben sehen so geil aus. Ich zeig das mal. Das ist keine neue Musik. Das ist quasi so eine Art Compilation älterer Sachen von ihm. Einer hat bei Discogs geschrieben, geil, jetzt muss ich nicht mehr meine von YouTube gerippten Versionen, die ich auf Minidisc gepresst habe, anhören. Endlich habe ich ein Vinyl. Also es gibt schon so Nerds, die das irgendwie sehr feiern, schon lange, und für die das ein Riesenhighlight ist, dass das nochmal rausgekommen ist. Und ich finde es cool, dass das eben dann aus Deutschland auch kommt. Ich glaube, Mojuba, der Kerl, der das macht, der sitzt in Berlin und der legt auch manchmal im Berghain auf und so. Genau. Ich zeig mal die beiden Scheiben.
Jetzt bin ich gespannt.
Scheibe Nummer 1.
Huiuiuiui. Krass. Die andere Seite ist bestimmt noch krasser.
Boah. Geil.
What's heftig, oder? That?
Das ist ja richtig krass.
Richtig
das
cool.
Das ist krass, oder? Mhm. Wann sieht man das so einen, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, das ist kein richtiger Blob, sondern das ist irgendwie so, ist auch kein Swirl, das ist irgendwie so, ich weiß nicht.
Wie geht das? Also, das Krasse an der Schallplatte ist, dass die also die beiden Seiten nahezu komplett unterschiedliche Farben haben. Ja. Und man sieht das ja oft, wenn so ein Blob oder auch so ein, was gepresst wird, dass die von beiden Seiten unterschiedlich sind. Aber dass sie dann auch noch so in der Farbgebung sich brutal unterscheiden. Die eine ist schwarz-blau, bisschen weiß, sogar ein bisschen ins Grünliche. Mainly schwarz und sieht total krass aus. Und auf der anderen Seite haben wir so ein, ja, gelb, weiße Schlieren, ein bisschen blau. Also verrückt.
Mm. Ja, also ich glaube, da musst du schon, wenn du den Rolling da machst, da musst du auf der einen Seite eben so ein schwarze Hälfte und geht direkt gegenüber so eine gelbe platzieren, damit das überhaupt klappt. Also dann musst du schon da so ziemlich gezielt das so zusammenbasteln, dass es überhaupt funktioniert.
Bei dem Briquette ist Liebe reingeflossen, oder wie der heißt.
Ja.
Brick,
ja,
oder wie heißt der nochmal? Wie nennt man das?
Ey, wirklich der absolute Hammer, Nibras. Wo hast du die her?
Ja, direkt vom Bandcamp-Shop von Mojuba Records. Und jetzt zeige ich die zweite.
Wahrscheinlich, wow. Alter. Was geht? Was macht der Typ, ey? Das ist ja komplett ist krass, anders.
Ne? Ja. Das ist ja total verrückt. Also das sieht ja aus, als ob diese Punkte darin eingeschlossen sind, richtig? Das sieht ja aus wie so ein Bernstein, keine Ahnung.
Ey, Bernstein trifft es ja sehr Hammer. Gut, ne?
Mhm. Ich, im ersten Moment, also klar, es geht immer noch ein bisschen krasser, aber das könnten sogar Waxmage-Dinger sein, hätte man sich fast
geglaubt. Ja, in die Richtung geht's schon, ne?
Geht in die Richtung,
Waxmage ist noch so kleinschrittiger, so diese noch heftiger, das Detail, aber es ist wirklich, vor allem für eine Doppelvinyl, dass dann, also wenn es eine Einer-Vinyl wäre und dann kommt so eine Platte aus dem Karton, denkst du dir schon ultra geil. Mhm. Aber bei einer Doppelvinyl ist es wirklich krass, dass du dann zwei so unterschiedliche, tolle Scheiben da bekommst. Mhm. Also wirklich.
Das ist ein Liebesprojekt. Ja, ja.
Also, er sieht auch viel geiler aus als das Mockup. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass die so gut werden. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Also, gibt's die noch?
Hat sich. Nee, glaube ich nicht mehr. Also bei Discogs schon, aber die ist jetzt, also die Platte kam, glaube ich, ist released worden vor ein paar Tagen erst oder vielleicht ein, zwei Wochen, und die ist jetzt schon irgendwie bei 70 € angekommen bei Discogs. Und es gibt die natürlich noch in Schwarz, leider nur. Aber ich kann nebenher jetzt auch noch mal gucken. Mhm.
Also das wäre für mich ein Live-Kauf gewesen, wenn es die jetzt noch gegeben hätte.
Das,
absolut, das, absolut Spitzenklasse, weil Mojuba ist ja auch da, wo Sven Weisemann und so veröffentlichen. Ne? Diesen Sound kann ich mir schon so richtig vorstellen. Krass, absolut super geil.
Das war auch so, dass die haben das Album announced, dass es kommt, und dann am Bandcamp, nur am Bandcamp Friday konntest du die farbige bestellen. Irgendwie so war das.
Das sieht mir auch so aus bei den geilen Pressungen, dass die wahrscheinlich nur 100 oder 200 gemacht haben oder so.
Ja, wie viele dann am Ende das waren, kann man leider nicht sagen. Glaube ich, gibt es keine offizielle Bestätigung, wie viele das sind, aber es waren bestimmt nicht so mega viele, das stimmt. Ja.
Echt, congratulations.
Das ist richtig
krass.
Das ist ein kleiner Grail. Richtig, richtig schick.
Ja. Album heißt, habe ich vergessen zu sagen, R-CNVX2.
Sehr, sehr gut, sowas mag ich ja gerne.
Ja, genau. Und da sind, glaube ich, auch nur 5 Tracks drauf, die aber alle fast 10 Minuten sind. Also es ist auch sowas zum Genießen.
Also wie du sagtest, wenn man schon auf dem Exoplaneten sitzt, dann hört man diese Platte. Ja. Stell mir das gerade so vor, komm, wenn wir schon mal hier sind, dann jetzt aber auch hier Convection.
Ja, genau, nicht aber die Convection.
Aber ich hoffe, du hast die farbige mitgebracht auf den nächsten Plan.
Oh nein, die habe ich vergessen zu Hause. Nein.
Krassomat, ja, das ist ziemlich spacig und ziemlich cyber, was du hier gezeigt hast. Dann werde ich nur noch mal einmal kurz was praisen. Also ich habe tatsächlich nur noch 2 Sachen heute, und eine davon habe ich schon mal gezeigt. Und zwar im Jahr 2020, glaube ich. Ja, weil ich war gerade so neugierig, ich habe gedacht, die muss ich jetzt mir selber noch mal angucken, und habe in letzter Zeit mich wieder ein bisschen mit Flying Lotus beschäftigt, habe ein bisschen ältere Sachen mal wieder gehört und bin dann so ein bisschen hängen geblieben bei den wie heißt das neueste Album nochmal? Flamago Instrumentals, die habe ich ja auch schon mal gezeigt, das ist schon ein bisschen her. Und Flamagra, Entschuldigung. Und jetzt habe ich gerade gedacht, ich bin jetzt wieder beim Flamagra Originalalbum angekommen. Also das werde ich jetzt demnächst heute vielleicht sogar noch mal wieder auflegen. Die ist hier. Ich weiß nicht, Nibas, du warst auf jeden Fall in der Folge dabei. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, Christoph, als ich die gezeigt habe. Aber
das ist das heftige Clubcover. Ne?
Das ist das heftige Clubcover. Ich wollte die noch einmal kurz aufmachen. Bevor ich sie dann selber auflege, habe ich gedacht, kann ich sie hier auch noch mal in der Sendung zeigen. Also die ist clear. Ich freue mich drauf, sie wieder zu hören. Flying Lotus ist einfach für mich gerade wieder ein Spaß. Und jetzt machen wir die einmal hier auf zusammen. Weil das muss man ungefähr alle 6 Jahre muss man das einmal machen.
Geil. Ja, das ist wirklich, das ist so Hammer.
Ja.
Absoluter Wahnsinn. Gab es da nur diese eine Version? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich bin ja
Flying Lotus. Nö, es gab auch eine langweilige und eine mittellangweilige. Und das hier ist so die Special Edition in Clear mit diesem, ja, wie nennt man das, wenn du so
Aufsteller oder sowas, ne? Pappaufsteller.
Ja, wie diese Bilderbücher für Kinder, wenn du die teilweise öffnest und dann entsteht so ein Diorama, so ein kleines Schaubild, ne?
Genau,
ja.
Ja, und nach wie vor immer noch das neueste Album von Flying Lotus. Und wenn ich das so wieder so höre, dann denke ich mir, hau raus, mein Lieber. Ich freue mich auf die nächste Veröffentlichung. Wollte ich euch nicht vorenthalten und allen Geil. Hörerinnen und Hörern da draußen nochmal Flying Lotus in Erinnerung zurückrufen. Einfach ein krasser Artist. Einfach ein geiler Frickler. Und visuell, was der so macht, ist halt auch jedes Mal ein Augenschmaus. Ja.
Na, da kann ich ja vielleicht so ein bisschen reingrätschen, weil bekanntermaßen ich ja mit den nur mit den Anfangssachen von ihm überhaupt was anfangen kann irgendwie. Aber mich erreichte ein Paket letzte Woche, und da war unter anderem eine Flying Lotus Platte mit drin. Habe ich mich eigentlich schon bedankt? Nein.
Nein, bitte.
Für die habe ich mich noch nicht bedankt.
Ja.
Ich habe mich ja nur für das andere Zeug bedankt.
Ja.
Also, der liebe Sven hat mir eine Post geschickt, weil er mir was mitgebracht hatte von seinem Urlaub, und obendrauf lag eine Flying Lotus Platte, die ich überhaupt nicht besitze.
Das war gut.
Und die aber sehr geil ist.
Ja, Die ist geil, ne?
Ja, die ist richtig gut. Mhm. Und die hat mir sehr gut gefallen. Die habe ich natürlich jetzt gar nicht hier griffbereit. Das fällt mir jetzt gerade nur ein, weil du die gezeigt hast. Ich zeig sie dann irgendwie bei einem der nächsten
Mal. Zeig sie mal nächstes Mal. Das ist auf jeden Fall auch eine Nerd-Veröffentlichung.
Ja.
Finde ich richtig gut, ja.
Dann zeige ich mal das, was das Paket eigentlich beinhaltete, also als Haupt-, als Main-Part quasi. Und zwar hatte ich dich gebeten, die Debütplatte von Erykah Badu mitzubringen aus den USA, weil es nämlich im unglaublich bekannten Plattenladen Target.
Ja.
Nee, war das Target oder Walmart?
Nee, Target.
Target.
Ja, ja.
Target. Einer der größten Plattenläden der Welt. Gab es ein Exclusive von diesem wunderschönen Debütalbum, was ich seit Release 1997 absolut liebe. Tiefste Liebe für dieses Album. Und ich dachte, okay, das ist ja die einmalige Chance, eine farbige Platte zu kriegen, weil es tatsächlich nur die auf Farbe gibt. Warum auch immer Target das dann machen dürfen, aber da steckt man ja nicht drin. Die Farbe ist auch nicht so richtig logisch, aber ich habe gedacht, ey, Hauptsache Farbe.
Ja.
Und jetzt ging ja die Diskussion los. Sven, du erinnerst dich, du hattest dein Target Wine.
Ja, kurz zur Wiederholung. Nibas, weiß nicht, ob du es in Tokio gehört hast. Ich habe bei Target mir noch Fleetwood Mac Rumors geholt in Gold. Und die klingt beschissen. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie in farbig habe. Und dann habe ich mein 70er-Jahre-Original dagegen gehört. Und du weißt, das ist ja meine Audio-Testplatte für neues Setup und so. Also, ich kenne wirklich jeden Sound, jeden Müh von diesem Album. Und ich habe die nach 3 Sekunden wieder ausgemacht. Die klingt wie eine digitale, analog überspielte Neupressung. Keine Ahnung, absoluter Müll. Umso gespannter
Komisch.
Bin ich, ja, echt, wirklich Müll. Und umso gespannter bin ich, was Christoph jetzt sagt zu dem Sound von dieser Platte.
Also ich kann dir erfreulicherweise berichten, dass sie zum Glück den Stamper von der 2016 Reissue offensichtlich benutzt haben. Mhm. Und der Sound ist absolut fantastisch.
Oh, geil.
Also so eine krass offene Bühne, die sich da auftut bei diesem Album. Und das Album braucht ja auch wirklich einen guten Sound, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingehört habt oder ob ihr das Album kennt. Das ist ja quasi, das war der Beginn von Neo-Soul, wenn man es so will, mit komplett, keine klassische Soul-Musik, aber eben doch so ein Sound und eine Band, die braucht einfach einen guten Sound. Mhm. Und das wird hier komplett erfüllt und ich bin super happy damit. Vielen, vielen Dank, Sven. Das ist wirklich...
Zeig mal die Platte.
Richtig gut. Jetzt zeige ich dir die Platte.
Ja. Ah ja.
Also ihr seht schon, noch nie mal, das Gelb passt leider noch nicht mal zur Schrift vorne. Mhm. Macht mir aber nichts. Ich red's mir schön. Und das Vinyl heißt Lemon.
Mhm.
Ist ja unschwer zu erkennen hier.
Ja.
Beide Alben die gleiche Farbe.
Ja, ist doch in Ordnung.
Ja, ist total. Ist total schön. Absolut cool. Zumal die meisten anderen Erykah Badu-Platten, die ich habe, auch farbig sind. Also passt gut in die Reihe.
War da nicht irgendwas mit Erykah Badu? Hat die nicht irgendwas Neues gebracht? Oder war da nicht irgendwas aus ihrem... kürzlich mehrfach in irgendwelchen Artikeln gelesen. Irgendwas mit ihren Kindern oder irgendwas mit neuer Musik. Oder beides.
Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Ehrlich gesagt. Muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht finde ich das noch. Die war jetzt kürzlich mal wieder größer in den Headlines. Irgendwas war mit ihr.
Ja. Naja, sie hat ein gemeinsames Kind, aber das meinst du wahrscheinlich nicht. Sie hat ein gemeinsames Kind mit Andre 3000, mit dem Flötenmann.
Ja, ja, nee, das meinte ich nicht. Aber der Flötenmann, ja, ja.
Das Image hat sich gewandelt.
Ja, das Image hat sich etwas gewandelt. Ja. Er war alles, mal der größte Rapper aller Zeiten, aber jetzt leider ein Flötenmann.
Alles ausgelöscht.
Ja, aber er ist ja zum Beispiel auch auf dem neuen Kamati-Album und so. Also der Typ geht richtig ab. Das ist, der spielt jetzt Flöte, Mann.
Ja.
Das ist so.
Ja. Wer 16 Flöten hat, der muss sie auch benutzen, ne? Ja.
Genau.
Ja, cool. Freut mich. Vor allem, dass sie gut klingt. Das heißt, wir geben alle da draußen Target noch weiter Chancen. Das scheint
auf jeden Fall.
Ne? Und die machen ja auch viel. Also das ist ja Exclusives ohne Ende. Besser als Mediamarkt. Am laufenden
Band quasi.
Ja. Man kann ja bei Discogs ja mal schauen, da schreiben die Leute ja schon großzügig, wenn die scheiße klingt, die Version. Mhm. Wenn man da, ich habe jetzt mal nebenher aus Spaß mal geguckt und scheint ja wirklich bei deiner Sven Rumors wirklich keine Seltenheit zu sein, dass diese Version suckt. Krass, habe ich nur ganz die geguckt. Leute da schreiben. Und gerade wenn man so weiß, dass vielleicht von Target das so wechselhaft sein kann, dann kann man das ja vielleicht sich vorher mal angucken, was die da so schreiben.
Ich wollte mir halt unbedingt bei Target auch eine Platte kaufen, wenn ich schon mal da war. Und naja, das kam dann dabei raus.
Nächstes Mal nur noch Walmart.
Ist so,
ja. Ja, genau. Bei der Erykah Badu war auch eine Rezension, da stand, sounds amazing, if you're complaining, you probably own a Crosley-Style Turntable. Ja. Also das kommt natürlich dann immer so ein bisschen drauf an, wie man an die ganze Sache rangeht und wer da schreibt, was ein schlechter Sound ist.
Also. Ja, naja, das stimmt. Ich hatte halt den Vergleich zum Original und da habe ich wirklich gedacht, wow, also ich bin ja kein Audiophiler, aber das kriegen selbst meine müden Gehörgänge noch sofort geschaltet, dass da irgendwie nichts rauskommt aus der goldenen Pressung. Ja.
Ja.
Cool. Wie machen wir weiter? Habt ihr noch was? Gebt mir die Pre-Orders. Wollt ihr noch was zeigen?
Ich muss euch noch eine Platte zeigen. Aber wenn Nibras noch was hat, dann lasse ich ihm gerne den Vortritt.
Nee, ich habe die eine. Ich kann es kurz zeigen. Ich habe sie jetzt auch. Trend.
Ah.
Ich muss selber noch mal ablesen. The Rising and Setting of the Heavenly Bodies. Das erste Album. Auf Clear gab es jetzt noch mal als Repress über dex.de gekauft. Bin ich jetzt sehr happy mit, dass ich die auf Platte habe. Das zweite Album werde ich mir nicht kaufen. Ich finde, da gibt es eine Differenz vom Sound zwischen beiden Alben. Ich finde das erste deutlich besser. Bin da nicht, oder ich muss noch mich mehr mit dem zweiten beschäftigen. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es schwer in Worte fassen. Ich finde das erste einfach spritziger. Das zweite ist mir fast schon so ein bisschen zu ruhig irgendwie. Mhm. Hier sind auch mal so ein paar Breakbeats drauf und so. Ich finde es noch so ein bisschen, das holt mich noch ein bisschen mehr ab. Weiß ich nicht, wie das so in der allgemeinen Perzeption ist, ob man das zweite grundsätzlich besser findet in vielen Kreisen. Mir gefällt das erste einfach sehr gut, deswegen habe ich mich sehr gefreut. Als ich gesehen habe, war, glaube ich, über die Community noch mal angekündigt worden, dass es einen Repress gibt. Danke für den Tipp. Und danke sowieso. Ich glaube, ohne die Community hätte ich da den Weg zu dem Album nicht gefunden. Habe ich mich sehr gefreut.
Xenia vor allen Dingen war da verantwortlich, glaube ich, letztes Jahr für. Also sie hat mir damals schon den Tipp mit dem ersten Album gegeben. Und ich gebe dir recht, das erste Album ist ein anderer Sound. Aber muss auch wiederholen. Und auch vielleicht dir nochmal einfach ans Herz legen, gib dem zweiten Album dieses Jahr nochmal Chancen. Es ist für mich ein echtes Highlight dieses Jahr.
Mhm. Ja, mache ich auf jeden Fall.
Cool. Ich zeige euch noch ein Album, was auch teilweise schon aufgetaucht ist in der Community. Apropos Community, kommt doch in den Slack, ihr Lieben da draußen.
Jawohl.
Die große Lost in Vinyl Community und nicht nur Nibras und ich und Sven, wir profitieren vom Austausch dort, weil man eben Sachen kennenlernt, die man vielleicht sonst nicht kennenlernen würde, sondern ich denke, jeder und jede könnte da was rausziehen.
Und das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, der Slack ist vielleicht das einzige Vinyl-Austausch-Medium im Internet, was ohne den Schmerz von Social-Media-Plattformen daherkommt. Keine Werbung, kein Spam, keine dummen Trolle, keine was weiß ich. Einfach nur eine Herzenscommunity voller Spaß und guter Leute. Ohne Mark Zuckerberg und wie sie alle heißen. Es sei denn, er fängt an, Vinyl zu sammeln, dann darf er kommen.
Also ich zeige euch das Album von Sun Atlas, über das ich gestolpert bin, auch zufällig, ihr seht schon, ein sehr frickeliges Cover, kann man sehr, sehr viel entdecken. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen an Futurama sofort erinnert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war das, was mir als allererstes eingefallen ist. Und dann natürlich so ein bisschen detaillierter. Wenn man reinguckt, dann erkennt man da 1000 Figuren und Dinge. Keine Ahnung, kann man jetzt gar nicht alles beschreiben, aber es ist ein sehr buntes, sehr wildes Cover.
Ja.
Und es passt auch zur Musik. In meinem allseits beliebten Gefilde stochert es nämlich mit, um es kurz zu fassen, funkige Breaks, aber es ist viel mehr. Vor allen Dingen, du Nibras wirst es höchstwahrscheinlich feiern. Es ist eine super krass geile Kombination aus Brass, aus Ethno, aus Fernost-Sounds, die Steel Drum ist mit dabei bei ein, zwei Tracks.
Oh, wie schön,
die Steel Drum. Es ist wirklich quasi die perfekte Kombination aus allen Bands, die wir so lieben. Da ist ein bisschen Kuram Bing drin, da ist ein bisschen Big Crown mit drin. Es ist wirklich ein Hammer-Hammer-Album. Ich habe es am Wochenende laufen lassen, als wir mit Freunden zusammen weg waren und in der großen Küche alle saßen. Und dann ging der Sound manchen Leuten auch so ein bisschen auf die Nerven, wenn das so im Hintergrund läuft. Aber wenn man es bewusst hört, dann ist das ganz großes Kino. Hm. Und das ist eine relativ, also meines Erachtens nach kommen sie aus L.A. Das konnte ich aber nicht so richtig verifizieren. Es gibt wenig Infos. Und hinten drauf ist hier diese, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, so Initiative Musik, wo der Bund irgendwie Musiksachen fördert oder sowas. Das weiß ich auch nicht. Also wie das jetzt zusammenkommt, das weiß ich nicht genau. Auch das Label habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Heißt Mocambo. Habe ich noch nie gehört.
Sagt mir nichts.
Nee. Ja. Und ja, das ist ein es ist ein nicht so langes Album, aber so vielseitig, dass es einem sehr lang vorkommt. Und ich habe die HV-Exclusive-Version auf Yellow abgreifen können.
Schick, nicht translucent, das ist mal erfrischend.
Nee, genau, die ist sowas von gelb opak und passt super geil zur Musik auf, vor allen Dingen.
Krass, ich bin total gespannt. Ich habe null Idee von dieser Musik. Ja. Du hast es spannend beschrieben, teilweise an der Grenze zu macht die Scheiße aus. Steel Drum dabei, also weiß nicht, Panflöte?
Nee, Panflöte konnte ich nicht raushören, aber vielleicht. Ich muss noch mal
ja,
ran.
Ja, geil. Ich
wurde aber auch schon im Slack jetzt zum Beispiel gezeigt. Also ich glaube, das könnte was werden dieses Jahr.
Ich bin gespannt.
Check das mal aus.
Playlist, Freunde, Playlist.
Ja. Yes, yes.
Alright.
Jo, das war's von mir.
Ja, also wenn ihr nicht noch zumindest ein einziges Mal in dieser Sendung die Japan-Trem hören wollt, können wir in die Pre-Orders gehen. Aber ansonsten gebe ich noch mal einen kleinen Hinweis. Ich wollte es einfach noch mal zeigen, weil ich es hier noch nie gezeigt habe. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Hiroshi Sato, der verrückte, romantische, japanische weiß ich nicht, Liebeslieder-Typ. Ich habe viele Alben von ihm, unter anderem habe ich Aqua, was ich hier noch nicht gezeigt habe. Und ja, es ist eine Wiederveröffentlichung auf Great Tracks, die schon vor mehreren Jahren rausgekommen ist. Und an der ich mich aktuell wieder sehr erfreue. Auf diesem Album singt Hiroshi Sato auch Englisch, fast ausschließlich. Das kann man mögen, kann man auch doof finden. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch erstmal, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahre Artists, die auch so in der City-Pop-Ära dabei waren, dann Englisch singen. Aber das gehört ja auch dazu. Das habe ich ja schon oft erzählt. Eats Meets West hat solche Sachen dann rausgebracht. Und Aqua ist ein total schönes, schnulziges, voller Powerballaden, schmonzettiges Album, wovon ich euch einfach mal ein oder zwei Tracks auf die Playlist hauen möchte, falls ihr Lust habt, mal so ein bisschen super cheesig wegzuschmelzen. Genau, ich habe hier natürlich Aqua Blau, wie ihr seht, brauche ich jetzt nicht, ne? Genau. Natürlich. Hier stimmt alles.
Geil, dieses abgerundete Inner Sleeve, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so einschmeiße.
Ja, ja, diese abgerundeten Inner Sleeves, ja. Erfreut euch einfach an diesem schmalzigen Schmonzetten-Sound, hier ist nichts Neues dran, die Platte ist auch zu haben und wenn es den einen oder anderen da draußen catcht, Hiroshi Sato ist immer so ein bisschen eine Runde Schmalz wert und ich gebe euch was mit.
Das Cover ist geil.
Ja, richtig cool irgendwie, ne?
So irgendwie die Pools wie so Hochhäuser, ne?
Mhm, ein bisschen, ja. Genau, stimmt. Eigentlich müsste man vielleicht so, keine Ahnung. Ihr wisst ja, wie Bruce Lee schon sagte, be water. Hiroshi Sato nimmt es wörtlich. lasst euch wegschmelzen. Ich gebe euch noch ein rosanes Herz-Emoji mit einem Pfeil durch, der da so reingeschossen ist. Kennt ihr, ne?
Gut. Sehr gut.
Gehen wir in die Pre-Orders oder seid ihr noch anders drauf?
Yes.
Gut.
Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen.
Dickicht. Wir befinden uns in einem sehr dichten Dickicht. Wer hat was gepickt?
Also ich habe was, wenn wir beim Thema Japan bleiben wollen. Ich hätte mal ein Japan-Pre-Order. Das dürfte absolute Premiere für mich sein. Kann das sein?
Oh mein Gott, da müssen wir irgendwas tun. Ich weiß noch nicht was.
Ja, gut. Ja, ich weiß auch nicht.
Und wenn ich merke, dass es mir gefällt, was ich höre, dann finde ich das geil.
Das ist auf jeden Fall passend, ja. Also das finde ich richtig geil. Lustigerweise hatte ich Nibras. Noch bevor ich wusste, dass er kein Plattenladen betreten würde, hatte ich eine Mail geschrieben, dass falls er mal da ist, irgendwo mal gucken könnte nach einem Album, was ich seit Jahren ganz hart liebe, aber was man quasi nur über YouTube hören kann, wenn man nicht sehr viel Geld ausgibt oder verhältnismäßig viel Geld für eine der wenigen Pressungen, die so rumschwirren. Und die Rede ist vom Isao Suzuki Trio beziehungsweise Quartett. Und das Album heißt Blow Up. Ist im Originalen aus den 70ern. Und es gab super teure Nachpressungen, auch 2LP 45 RPM und so. Also ihr könnt euch das vorstellen, alles so im 80, 90 Euro Bereich. Und die Originalpressungen sind, wenn dann rar, in Europa sowieso. Und dann muss man bei Discogs trotzdem relativ viel Geld ausgeben. Da habe ich mich irgendwie nie zu durchringen können. Und jetzt habe ich letzte Woche gesehen, absoluter Hammer. Für einen annehmbaren Preis von Sony Music Japan, vom japanischen Sony Music gibt es ein Reissue und normalerweise das, was man so zum Beispiel bei HHV sieht, auch von den Sachen, die du immer so feierst, Sven, vor allen Dingen, da zahlt man ja auch ganz gerne mal so 69,90 und so. Mhm. Und das finde ich jetzt hier immer noch super teuer, aber habe natürlich die große Hoffnung, dass es wenn es denn aus Japan kommt, dass das einfach soundmäßig auch ein Killer wird. Mhm. Dementsprechend gebe ich das gern aus und es ist ein ganz dicker Tipp, Isao Suzuki Blow Up.
Bin gespannt, was du sagst.
Ja.
Ja, krasso. Hast du noch was, Niemals? Ich habe eine Sache, die kann ich ja am Schluss machen. Oder auch jetzt.
Ja, ich kann meinen Pre-Order reinhauen. Jetzt wird's richtig krass, Leute. Es ist für mich mega geil. Ich habe eben schon die magischen Worte in den Mund genommen. Pizza Hotline.
Ja, genau. Stimmt, die hattest du schon mal gezeigt, aber ich hatte das Cover gerade im Kopf. Geil.
Hey, dieses also, in der illustren Welt, also die ihr alle liebt von Liquid Drum and Bass und es gibt mittlerweile auch den Tag bei Bandcamp Pizza Wave, ist der größte upcoming Rising Star Pizza Hotline. Ein wirklich sehr geiler Typ, der sehr gefeiert wird. Ich hatte hier auch schon das erste Album gezeigt, was ich auf Clear Vinyl bekommen habe. Ich muss gerade, wie hieß das denn nochmal? Level Select. So,
das war die mit dem PlayStation-Controller drauf.
Ja. PlayStation-Controller drauf, genau. Das ist halt so PlayStation-Game-Sound inspirierter, aber dennoch eher deutlich in die elektronische Richtung, Drum and Bass reichende Stilrichtung, die mir sehr gefällt, die mich sehr beschäftigt dieses Jahr und auch schon letztes Jahr. Und das Level Select kam beim von mir sehr gemochten Schweizer Label We Release What The Fuck We Want Records. Yes. Und jetzt kommt ein neues Album. Also Level Select gab es früher schon und ist dann aufgegriffen worden von denen. Und die haben jetzt hier anscheinend den Support aufgestellt, um ihm zu ermöglichen, sein neues Album direkt auf Platte zu releasen. Und ich finde die ersten beiden Tracks schon super nice, habe ich mich sehr schon dran erfreut. Und es gibt 500 Stück exklusiv auf farbiger Vinyl. Man könnte sagen, leider Blue Curaçao, aber es passt natürlich perfekt zum Cover. Vielleicht muss man das Cover mal beschreiben. Man sieht so eine Art Insel, relativ billig zusammengephotoshoppt mit irgendwelchen Palmenblättern, irgendwelchen Steinsäulen, umgeben von glitzerndem Wasser. Und auf dieser Insel ragt in der Mitte wie ein Gottessymbol eine PlayStation 2, die in den Sand eingelassen ist. Sieht sehr geil aus. Ist sogar ein Gatefold, also auch das Artwork innerhalb des Gatefolds sieht sehr geil aus, finde ich. Und ich freue mich mega. Kommt im Juli alles. Ich glaube Mitte Juli die Musik. Ende Juni die Musik, Mitte Juli dann die Platte. Und wird wahrscheinlich wie das erste Album, hat ja wirklich so eine Art, zumindest Nerd-Sektor Online Classic Status erreicht. Und da schließt sich der Kreis, denn es steht auch unten im Text, für wen sich diese Musik eigentlich eignet. Und da steht auch For Fans of Suichi Terada, dessen Album ich ja eben gezeigt habe. Genau.
Geil.
Oder Leute, die auch auf den Wipeout-Soundtrack stehen, zum Beispiel. So in die Richtung geht das ungefähr.
Das ist so ein bisschen wieder, du hast da diese Blase aufgetreten, Game-like Music der 2000er, PlayStation 1, das ist nochmal ein ganz anderer Sound. Voll gut. Was ich nochmal cool finde an dem Cover, die PlayStation 2 steht ja so ein bisschen auch inmitten von anderer Säulen. Das könnte auch ein bisschen aussehen wie so ein Haus, ne? Wie so ein Hochhaus. Und wir haben ja bei uns das in Düsseldorf das Drei-Scheiben-Haus, was ja genauso aussieht. Denkmalgeschütztes Hochhaus, von dem ich ja immer sage, das sieht aus wie eine PlayStation 2. Also irgendwie schließt sich da der Kreis und das finde ich richtig cool.
Stimmt.
Und mir gefällt das Coverart sehr, sehr gut. Es ist auch dieser, du hast ja gerade beschrieben, dieser dieser Vektor-Grafik-Style aus den 2000ern, so ein bisschen so. Ne? Also das ist so ein bisschen dieser ganze Vibe. Werde ich mir auch alles anhören und keine Ahnung, vielleicht ja dann auch mal zuschlagen. Ja.
Ja.
Richtig coole Veröffentlichung. Hast du Feelings, Christoph, bei dem Album?
Absolut. Ich hatte ja auch schon Feelings beim letzten. Ich
ja, bin, sehr, sehr gut.
Ich bin sehr gespannt. Wenn ich diese Infos schon lese, da juckt es tatsächlich. Also cool. Der erste Satz, if you want the record to be shipped outside the sleeve, please leave a note. Schon mal super geil, dass die sich um sowas kümmern. Double LP cut at 45 RPM for louder, bigger, bolder, deeper earth-shaking sounds. Bass, das ist auch schon geil.
Ist gut. Ja, die We release whatever the fuck we want Records-Typen sind und bleiben richtig cool.
Ja.
Okay, cool.
Cooler Tipp, Nibras.
Ja, absolut. Ich gebe den beiden Songs auch nochmal eine Chance und werde das vielleicht sogar mal pre-ordern zum Spaß mit dem PlayStation 2 Gebäude. Also Freunde, ich habe eine Band entdeckt, zu spät entdeckt, die jetzt in diesen Tagen ihr drittes Album veröffentlicht. Ich glaube, es ist digital sogar Freitag rausgekommen. Platte lässt noch ein bisschen auf sich warten. Die Band heißt Crump. Wer hat davon gehört?
No.
Crump machen ja, Psych-Pop, könnte man so sagen, und sind aus New York. Und ich finde die richtig geil, so geil, dass ich sogar schon versucht habe, mir die ersten beiden Alben auf Vinyl zu besorgen. Die farbigen Versionen sind aber nicht mehr zu bekommen und selbst in Schwarz ist es schwierig. Deswegen bin ich so ein kleines bisschen traurig, dass das schwierig wird, aber ich halte die Augen auf. Und dieses neue dritte Album heißt, hört auf den Namen Amama. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr sophisticated Pop-Avantgarde-Musik, kann man so sagen. Teilweise finde ich, die Stimme erinnert mich so wieder mal so ein kleines bisschen an Nina Persson, da habe ich eine Schwäche. Und für mich ist es wirklich so Gehirnwindungen beflügelnder, richtig toller Psych-Pop-Sound. Und ich habe richtig Bock auf diese Platte. Diesmal bin ich von Anfang an dabei. Die ist olivgrün, diese Version. Das ist auch die einzige farbige Version, die bis jetzt angekündigt ist. Ich kann jedem nur raten, diese Band zu entdecken. Für mich eine echt coole Band, von der ich die ich die ganze Zeit lang nicht auf dem Schirm hatte. Und alle drei Alben sind richtig gut. Also ich habe wirklich alle drei Alben in den letzten Wochen immer mal wieder gehört und war immer ein bisschen traurig, dass ich gerade die erste nicht in dieser wunderschönen farbigen Pressung kriegen kann, die es initial gegeben hat. Ja, schwer zu beschreiben. Ich pack was auf die Playlist. Ein oder zwei Songs von dieser richtig, richtig coolen Band. Wenn euch das irgendwie Lust gemacht habt, da mal reinzuhören, tut das.
Auf jeden Fall, cool.
Ja. Klingt sehr spannend. Das Cover sieht auch ultra geil aus, wie so ein Teppich, ne?
Ja.
Wäre geil, wenn das natürlich auch als Teppich-Sleeve kommt.
Ja, das wäre richtig cool. Aber ich glaube, so weit sind die dann auch nicht specialized.
Im Teppich-Game.
Ja. Im Teppich-Game sind sie noch nicht. Ja. Nee, cool. Hört mal rein. Ich packe was auf die Playlist. Das war mein Pre-Order für heute.
Schön.
Leute. Ja, das klingt voll spannend. Das finde ich, sieht sehr vielversprechend aus, das Album. Das höre ich mir auch gerne an.
Ja, bin ich gespannt, was ihr sagt. Ist so ein kleines bisschen, vielleicht könnten einige denken, auch so ein bisschen 10 Jahre zurück, der Sound. Aber nice. Ist richtig nice. Ja.
Wer sagt denn sowas?
Ja, ich meine das ja nicht als Wertung, aber irgendwie so, es hätte auch 2000...
Retardiert, ja, der Sound.
Ja, genau. Hätte auch 2010 kommen können oder so. Nur mal so zur Info, ja.
Ja, ich höre nur Musik, die wirklich genau klingt wie von heute.
Ja, tagesaktuell. Leute, wir sind durch, oder?
Yes.
Haben wir irgendwas vergessen? Oder können wir die Hörerinnen und Hörer für heute entlassen?
Ich glaube, das Portemonnaie hat schon stark genug geblutet.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, gut, dann war es doch wunderschön, dass wir Folge 161 so grandios gemeistert haben. Wir hoffen, dass ihr alle da draußen die ein oder andere Anregung mitnehmen konntet. Dass ihr fleißig in den Slack kommt, falls ihr noch nicht drin seid. Dass ihr uns wieder mal Sterne hinterlasst und E-Mails schreibt und Blumen schickt. Via Fleurop, oder wie das heißt. We are here. Und die nächste Folge kommt bestimmt. Haltet durch.
Tschüss.
Tschüssi.
Habt's gut.